Lohnt es sich 2026 überhaupt noch ein Haus zu kaufen? Denn ganz ehrlich, wenn man auf seinen Gehaltszettel guckt, muss man sich schon die Frage stellen, habe ich überhaupt so viel Geld, um ins Eigenheim zu kommen? Und genau darüber spreche ich heute mit Luca. Wir blicken 3 Jahre zurück, denn vor 3 Jahren haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen und vergleichen die Zahlen von 2023 mit 2026. Und wir schauen auch drauf, ob Mieten vielleicht sogar klüger wäre als Kaufen. Das alles in der heutigen Episode von Hausplauder. Hi Luca.
Hi Flo, grüß dich.
Wir sprechen heute über Gehalt. Was verdienst du denn eigentlich?
Ich habe alle Staffel darauf gewartet, dass du endlich mal fragst. Können wir gleich gerne off-record mal drüber sprechen. Aber das Thema Gehalt ist wirklich ein riesengroßes Thema, ja, gerade beim Immobilienkauf. Das heißt, was muss ich verdienen? Manche würden sich tatsächlich wundern, also ich steige jetzt voll ins Thema ein, weil es mich halt wirklich so brennend interessiert. Manche würden sich wundern, dass man gar nicht so viel Geld verdienen muss für einen Kredit. Hinterher ist aber wirklich die Frage, was möchte ich mir denn auch wirklich als Kunde leisten?
Da gehe ich dann direkt rein. Also spannender Fakt, dass ich gar nicht so viel verdienen muss. Was heißt denn das in Zahlen?
Ich sag mal so, in Zahlen ist es schwierig auszudrücken, aber wenn es rein um, also ob die Bank dir eine Finanzierung zusagt, hängt an verschiedensten Faktoren. Und ein Faktor davon ist das Thema, was verdienst du? Ja, also eine ganz normale Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Und die ist gar nicht so übel, wie manch Kunde da oder Kundin da draußen denkt. Das heißt, ich habe ganz oft, dass Kunden mir sagen, wie so viel Geld würde mir die Bank geben? Die Frage ist aber immer, um welchen Preis? Und damit meine ich gar nicht den Zinssatz, sondern wenn ich mir mehr Geld von der Bank leihe, dann muss ich natürlich auch mehr zurückzahlen. Das heißt, das Thema Rate an sich ist natürlich dann sehr weit weg von dem, was die Kundinnen sich da draußen so vorstellen.
Bevor wir noch tiefer reingehen in dieses Thema, wir haben schon mal über das Thema Gehalt gesprochen und wie viel ich verdienen muss, um mir ein Haus leisten zu können. Das Ganze liegt ungefähr 2 Jahre zurück. Deswegen wollen wir heute mit euch gemeinsam nochmal drauf gucken, was hat sich in diesen 2 Jahren überhaupt geändert. Also verdienen die Deutschen, um mal sehr allgemein zu sprechen, jetzt mehr als vor 2 Jahren? Und ich glaube, die kurze Antwort ist einfach ja. Die Nominallöhne sind im Jahr 2025 um 4,2% gestiegen. Und ich habe mir jetzt auch ganz aktuell auch die Zahlen für Q1 2026 angeguckt. Das deckt sich, also der Trend setzt sich fort. Die Nominallöhne steigen auch in Deutschland weiter. Aber auch die Preise stiegen im selben Zeitraum um 2,2%. Das ist ja auch immer das, was man nicht durcheinander bringen darf, wenn man von Nominallöhnen spricht. Klar ist cool, dass die steigen, aber auch die Inflation nimmt eben zu. Und dann spricht man eben vom Reallohn, also das, was im Prinzip übrig bleibt, oder? Wenn ich es richtig formuliere. Das sind wir dann bei 1,9%. Eigentlich eine coole Entwicklung, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Wenn man nur auf die Zahlen guckt, so rum, in der Praxis merke ich es persönlich nicht. Also bei meinen Kunden und Kundinnen nicht. Ich bin mal so frei zu sagen, auch wenn ich irgendwie mal einkaufen gehe oder so, das merke ich das auch nicht. Aber ich habe gerade, als du gesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, was so der Hauptgrund ist, warum vielleicht eine Finanzierung nicht zustande kommt. Warum die Bank wirklich den Kreditfall ablehnt. Das ist in den wenigsten Fällen, dass die Einnahmen zu niedrig sind. Muss ich mal ganz offen so sagen. Also den Fall gibt es natürlich, klar, dass die Rechnung nicht richtig stimmt. Aber meistens ist es wirklich, dass der Kunde oder die Kundin sich da selber ein bisschen schlecht rechnet, sage ich mal.
Was ist der Grund dafür?
Vielleicht fehlendes Wissen, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Ich habe es ja gerade am Anfang mal gesagt, ne? Die Bank guckt, was verdiene ich und zieht dann quasi alle Verbindlichkeiten ab, die ich so habe. Also ein Autokredit, ja, ein Privatkredit etc. Da haben die wenigsten Kunden haben da was. Meistens ist es so ein Autokredit dann, ja. Und dann wird geguckt, was braucht denn der Luca zum Leben? Dann gibt es eine Lebenshaltungspauschale. Für eine Person ist die im Schnitt so zwischen 1.200, 1.500 Euro je nach Bank. Da gibt es Ausreißer, aber um die Range geht es. Ja? Da gibt es noch ein paar Besonderheiten, aber dann wird quasi, jetzt ganz salopp, aber dann wird quasi meine gewünschte Kreditrate oder die Kreditrate, die es kosten würde, die wird abgezogen. Und wenn da drunter ein vernünftiger, positiver Betrag rauskommt und da muss jetzt nicht 1.500 Euro im Plus stehen in dieser Rechnung, dann passt das Thema Einkommen erstmal grundsätzlich. Also das ist gar nicht so groß und so schlimm gedacht. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die damit reinspielen, dass man zum Beispiel, es gibt Banken, die sagen, hey, wenn du dir 100 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter Haus kaufst, dann hast du noch x Euro Nebenkosten, die werden dann noch mit drauf gerechnet oder Bewirtschaftungskosten. Aber wie gesagt, so kompliziert ist das Thema Einkommen nicht.
Ich habe gerade aufmerksam zugehört, als du gesagt hast, manch einer rechnet sich absichtlich schlechter, als er ist. Oder ich weiß nicht, ob du absichtlich gesagt hast, aber schlechter, als er ist. Ist es nicht bei einem Hauskauf grundsätzlich auch gut, wenn man sich schlechter rechnet?
Absolut. Also ich unterscheide das ganz klar, aber das ist auch, das weißt du, auch immer meine klare Vorgehensweise und auch immer meine Empfehlung. Weil wenn es hinterher besser wird, also das Worst-Case-Szenario ist immer super, schlimm ist, du hast dir das alles schön gerechnet und hinterher wird das Eigenheim oder die Immobilie viel teurer, als du eigentlich gedacht hast. Aber es ist wirklich so, ich hab das irgendwann mal festgestellt, ich weiß nicht, wie viele hunderte Beratungsgespräche in meinem Leben schon führen durfte, aber je besser der Kunde, die Kundin finanziell dasteht, ist gar nicht wertend gemeint, aber desto höher das Einkommen ist, desto mehr Eigenkapital, desto früher kommt dann die Antwort, ja, wie kann man sich das eigentlich alles noch leisten? Also es ist wirklich witzig, das zu beobachten. Es ist wirklich meistens so, dass richtig die Gutverdiener oder wirklich die mit hohen Einkommen, die immer denken, dass sie so schlecht dastehen im Schnitt zu anderen, was ja grundsätzlich total egal ist, aber das ist schon wirklich komisch. Also mir geht es nicht darum, rechnet euch lieber kleiner und hinterher passt es, um Gottes Willen, aber es bringt nichts, in so ein Gespräch reinzugehen oder so ein Vorhaben zu sagen, ja, ich kann mir ja eh nichts leisten, obwohl es eigentlich locker in Anführungsstrichen machbar ist.
Okay, wenn ich jetzt aber die Zahlen für 2026 nochmal angucke und mir vor allem die Nominallöhne anschaue oder das Gehalt, 4% mehr Gehalt, also pauschal jetzt mal gerechnet in Deutschland, das ist ja schon einiges mehr in der Tasche, würde ich jetzt mal sagen. Dann könnte ich ja selbstbewusster jetzt zu dir ins Gespräch kommen.
Grundsätzlich hast du da recht, wenn man jetzt überlegt, dass die Inflation die letzten Jahre aber dermaßen durch die Decke gegangen ist, sage ich mal vorsichtig, glaube ich, dass diese 4%, das ist eine gute Nachricht und das sieht erstmal gut aus. Ich glaube, das hat aber immer noch nicht das Niveau, dass es das auch ansatzweise ausgleichen kann. Das ist jetzt aber nur meine Meinung. Am Ende des Tages, die 4% Einkommenssteigerung, die sind super, die machen aber eine Finanzierung in den seltensten Fällen auf einmal möglich. Ja, also da sprechen wir über andere Dimensionen.
Lass uns mal weiter auf die Zahlen gucken. Was bekommt man denn für dieses Mehrgeld, von dem ich die ganze Zeit spreche, im Jahr 2026 überhaupt? Lass uns nochmal auf die Zahlen gucken. Und da gibt es von der Sparda eine Studie, die heißt Wohnen in Deutschland. Und die besagt eben, dass bundesweit das 6,4-fache ihres jährlichen Haushaltsnettoeinkommens für ein Einfamilienhaus aufgewendet werden muss. Also das entspricht laut dieser Studie 360.000 Euro. Mhm. Deckt sich das mit dem, was du so im Alltag erlebst?
Also ich rechne es mir mal gerade, ich sag mal ganz einfach gedacht, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, Jahreseinkommen zusammen 100.000 Euro netto, das muss man ja auch erstmal erreichen, würde 640.000 Euro heißen, richtig? Also 6,4-fache. Mhm. Und wenn ich das dann ein bisschen runterbreche, dann kommt das schon gut hin. Also es gibt natürlich Einzelfälle, die Regel dann bestätigen, aber doch, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie hinkommt. Ich habe das so rum noch nie betrachtet, bin ich hier ganz offen. Wir und also unter anderem wir empfehlen ja zum Beispiel von der anderen Seite zu kommen. Das heißt, nicht mehr als 30% des monatlichen Nettoeinkommens darf oder sollte die Kreditrate sein. Das heißt also, ich gucke mir, was wenn ich jetzt zu zweit bin, was verdienen wir zusammen im Monat, davon 30%. Und das ist so die klare Empfehlung, über diese Schwelle sollte die Kreditrate nicht drüber kommen. Und da sage ich dir zum Beispiel ganz ehrlich, die letzten Jahre hat das kaum einer geschafft einzuhalten. Und die Leute sind aber auch, also das heißt, die Leute sind bereit dafür, das einzugehen. Es geht anders kaum noch. Ja, also mit genug Eigenkapital kriegt man das hin, aber die Kaufpreise sind einfach bei mir in der Region zumindest an dem Punkt angekommen, dass das in den wenigsten Fällen machbar ist.
Ich habe ja gerade erwähnt, dass eben ErwerberInnen im Durchschnitt gerade das 6,4-fache ihres jährlichen Haushaltsnettoeinkommens eben für ein Einfamilienhaus aufwenden müssen. Wenn wir mal 3 Jahre zurückgucken, als wir das letzte Mal zu diesem Thema gesprochen haben, da lag das Jahreseinkommen bei 7,8. Das heißt ja im Prinzip, die Entwicklung ist positiver geworden. Also das heißt, du musst weniger Geld laut dieser Studie investieren, um ein Einfamilienhaus zu bekommen.
Grundsätzlich sehe ich das genauso wie du. Also so würde ich es
also auch. Also sehe nicht, ich so sehe die Sparda-Studie.
So würde ich es. Ja, liebe Grüße also, an die Kollegen an der Stelle. würde ich auch so interpretieren. Die Frage ist nur, ich könnte es ja auch so interpretieren, dass ich sage, wenn der Wert runtergegangen ist, könnte ja auch eigentlich davon kommen, dass die Leute sich vielleicht einfach in anderen Preisklassen umgucken. damit es vielleicht bezahlbarer ist.
Ja, wie beobachtest du das denn bei dir im Alltag? Ist es so, kaufen die Leute kleinere Häuser, Wohnungen, keine Ahnung?
Naja, sag noch, ich bleibe bei dem Thema, es gibt immer ein paar Ausreißer, das sind, ist dann wirklich Einzelfälle, sind Einzelfälle, aber sonst würde ich schon sagen, dass es echt im Markt, und damit meine ich jetzt die Kunden und Kundinnen, angekommen ist, hey, das sind die Preise und wenn ich Eigentum möchte, dann muss ich an der einen oder anderen Stelle einen Abstrich machen. Ja? Das heißt, meistens ist es bei uns in der Region so, dass es ich...
Also im Raum Köln.
Genau, im Raum Köln, genau. Ich lerne jemanden kennen, Kunde, Kundin, kommt zu mir, dann geht es so ein bisschen rum, hey, wo wollt ihr denn mal hin und wo sucht ihr denn? Ja, wir suchen nur hier in Siegburg, da wo ich herkomme. Ja. Und dann begleite ich die Kunden und Kundin 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate und irgendwann ist der Radius dann schon auf 50 Kilometer ausgedehnt. Ja. Weil nichts Passendes gefunden wird, weil aber auch kostentechnisch es einfach nicht drin ist, das, was ich mir vorstelle hier vor Ort. Und da werden dann Abstriche gemacht und das ist auch so, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt in die eigenen 4 Wände und dann haben wir vielleicht, Anführungsstrichen, nur die 100 Quadratmeter Wohnung Immobilie gekauft, anstatt halt die 170. Ja, also ist jetzt ein banales Beispiel, aber das ist doch, das merke ich schon, muss ich so sagen, ja.
Was glaubst du denn, was bekommt man denn im Durchschnitt für diese 360.000 Euro?
An Quadratmetern?
An Quadratmetern, was ist so der also, Mittelwert?
Laut wenn du mich so Studie? Fragst, wirst du ja einen Mittelwert mir gleich nennen können, aber ich sag mal, es kommt ja auf ganz viele Sachen an, also Baujahr etc. Ne? Also im Neubau ist natürlich deutlich weniger als beim Bestandsobjekt, aber ich sag mal so Durchschnittsimmobilie bei uns, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alt, da kriegst du bei mir im Ort, hätte ich fast gesagt, 110, 120 Quadratmeter für, wenn du Glück hast.
117.
Ja, okay, korrekt. Perfekt. Also, dann habe ich es ja, ungefähr getroffen.
Genau, also ja, ich nehme jetzt mal, wenn ich mal auf meinen eigenen Case wieder blicke, also wir haben 130 Quadratmeter Wohnfläche, ist für uns, wir sind zu zweit aktuell, wirklich ein super angenehmes Wohnen, muss ich sagen. Also weil du gerade 170 angesprochen hast, es ist, also es ist ein absoluter Luxus, wer heutzutage noch 170, 200 Quadratmeter Wohnfläche hat. Deswegen bin ich mit 130 eigentlich schon zufrieden, 117, klar klingt jetzt der Unterschied zwischen 117 und 130 jetzt auch nicht so riesig, aber es ist dann schon was wert. Und bei uns, wir haben den Luxus, wir haben einen Keller, wir haben ja einen Altbau gekauft und wir haben einen Keller. Und der Keller wird ja teilweise auch rausgerechnet aus der Wohnfläche.
Also, genau, also wenn es offiziell keine Wohnfläche ist, ist es Nutzfläche, das passt nicht dazu, aber der ist da. Gefühlt jeder mindestens, oder von 10 Neubauten heute bauen vielleicht noch 3 mit Keller. Ist einfach auch wieder eine Kostenfrage. Ja, also bist du bei uns so 80, 100.000 Euro los. Die 170 Quadratmeter, ich habe die gerade nicht ohne Grund genannt, weil das ist genau das, was du sagst. Die Kunden und Kunden kommen zu mir oder kommen zum Kollegen und sagen, hey, Traumhaus, also wirklich Traumhaus, riesengroß und 170 Quadratmeter. Und dann kommt halt genau das, dass man dann da so Abstriche macht, dass man sagt, hey, okay, wir brauchen doch nicht 34 Hobbyräume und 8 Kinderzimmer. Überspitzt gesagt, weiß ich, das meine. Die Stories habe ich alle schon durch mit den Leuten. Also das ist wirklich so. Und wie du sagst, der Unterschied zwischen 117 und 130 ist nicht unglaublich groß, aber könnte ein Zimmer sein. Ne? Könnte ein Zimmer sein plus vielleicht das Badezimmer ein bisschen größer. Also es macht dann schon einen Unterschied. Und gerade wenn du sagst, ihr habt einen Keller, ist Gold wert. Gibt es ganz, ganz selten halt, wie gesagt, im Neubau aktuell.
Absolut. Also wir haben ein Haus ja gekauft. Also StammhörerInnen kennen ja meine Geschichte. Aus den 70er Jahren mit Keller und absoluter Luxus. Also ich möchte den Keller vor allem bei heißen Temperaturen nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin da letztens, als ich durch unsere Siedlung gelaufen bin, auf so einen anderen Punkt gekommen. In dieser Siedlung sind alle Häuser zwischen 1960 und 1980 gebaut worden. Das heißt, es wohnen aktuell noch sehr viele Rentner drin, aber man merkt peu à peu, es gibt einen Wechsel. Also die Häuser werden verkauft oder vererbt. Ist es auch so eine Tendenz, die du siehst, wenn ich es jetzt mal ganz, ganz platt formuliere, diese Häuser der Babyboomer, werden die gerade gekauft? Kauft die gerade jemand?
Ja, ich finde schon, wenn du mich so fragst. Wir hatten vor ein paar Jahren eine andere Situation. Das war quasi so ein Niedrigzinsniveau. Ne? Also die Bankkredite waren unglaublich günstig. Keiner hat eine Immobilie gefunden. In dem Sinne waren die Immobilien auch total teuer. Da hat man halt auch wirklich beobachtet, dass Familien, also ich habe es zumindest sehr, sehr stark wahrgenommen, auch im Austausch mit Maklern und Bauträgern, dass egal was passiert ist, wenn jemand verstorben ist, es ging um Nachlass, dann wurde die Immobilie in der Familie gehalten. Die wurde vermietet, weil du hast das Geld, hat es auf dem Konto, wusste nicht, was du machen sollst, hast eh nichts für bekommen. Das hat sich aber echt gedreht. Also jetzt ist es wirklich so, wie du halt sagst, die Generation Babyboomer verstirbt. Und dann ist es wirklich oft so, da sind auch noch auch Kids und da sind auch welche, die dann aber selber schon im Leben stehen, ja, vom Alter her. Und dann wohnt der eine irgendwie 300 Kilometer weiter weg, der andere 50, 100. Und dann heißt es mittlerweile ganz schnell, wir haben beide keine Verwendung, dann wird es verkauft. Und das sind wirklich viele Immobilien, die auf den Markt kommen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Bauplatz gerade bei uns, es wird kaum neu gebaut. Ja, und wenn, dann sehr teuer. Doch, würde ich dir so unterschreiben, ja, wenn du mich so fragst.
Also, weil du auch Neubau gerade angesprochen hast, das heißt, du beobachtest bei dir auch, dass der Neubau, und da hatten wir vor 3 Jahren auch schon drüber gesprochen, eher stagniert nach wie vor. Also es wird noch neu gebaut, aber es ist nicht mehr so der Boom wie vor 5, 6 Jahren. Stattdessen geht der Trend eher zur Bestandsimmobilie, zu den Häusern der Boomer-Generation. Und es soll nicht negativ ausgelegt werden, die Formulierung.
Doch, ich überlege gerade wirklich mal so ein bisschen mein Team aus 14 Baufinanzierungsberatern, so die Quote, die ist sehr, sehr gering. Also im Vergleich von vor ein paar Jahren. Was ich nicht unterschreibe, ist, der Neubau ist tot. Ne? Also es gibt gar keinen Neubau mehr. Das stimmt echt nicht. Man würde sich wundern. Aber es ist vielleicht, ich müsste jetzt wirklich raten, aber wenn ich 20% sage von allen Finanzierungsanfragen, was das Thema Immobilienkauf angeht, ist das schon sehr hoch gegriffen. Wahrscheinlich sind es eher 15, 10. Ja.
Okay.
Je nach Region.
Wir haben ja im Intro auch drüber gesprochen, wir wollen das Thema Mieten auch nochmal angucken. Mhm. Also wir haben jetzt gerade im Großen und Ganzen gesagt, die Deutschen, wenn man immer von den Deutschen sprechen, wir verdienen grundsätzlich mehr. Die Inflation ist ein bisschen abgeflacht im Vergleich zu den so 2020, 21, 23, sage ich mal. Das heißt ja, es ist ja erstmal eine gute Nachricht, auch um ein Haus zu kaufen. Was heißt es aber für die Miete? Also wie ist es jetzt, du sprichst ja immer von deiner Region, von Köln, aber was heißt das konkret? Sind die Mieten dort gestiegen? Wie ist da gerade das Niveau?
Ja, die Mieten sind exorbitant hoch, das muss man einfach mal so sagen. Man beobachtet natürlich auch den Trend, wenn sich weniger Leute Immobilien leisten können, weil so viel Eigenkapital da sein muss, weil die Immobilienpreise immer teurer werden, dann darf man ja auch nicht vergessen, dass diese Leute auf den, ich nenne es mal, auf den Mietmarkt rübergehen, weil wohnen muss jeder von uns, ja. Das heißt, dass sowas neben dem Thema Wohnraummangel ja auch wieder anfeuert. Die Mieten werden meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob sie immer weiter steigen werden, aber ich sehe keinen Grund, warum sie wirklich runtergehen sollten.
Ja, es ist ja ein politisches Thema. Letztendlich Wohnraummangel gibt's, wird es auch in den nächsten 10, 20 Jahren geben mit Sicherheit. Und wenn weniger Wohnraum da ist, dann werden auch die Mieten steigen, absolut, weiter steigen. Also ja, ganz einfache Rechnung, ganz einfache Analyse, Angebot und Nachfrage.
Absolut. Und wenn du überlegst, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass ich eine Wohnung vermiete. Was man da an Miete, ich sag mal vorsichtig, verlangen kann am Markt, dann stellt man sich schon die Frage, wer kann sich das denn heute wirklich noch so einfach leisten? Also wir sprechen immer so viel über Eigentum und Immobilie, ich meine, das ist ja unser Thema, für das wir brennen, aber Wohnen alleine ist ja schon so teuer. Ist die Frage, wie sieht das dann irgendwann mal im Alter aus?
Ja, ich habe eine interessante Doku gesehen auf YouTube, da ging es genau um diesen Spagat zwischen der Boomer-Generation und der heutigen Generation. Also da hat eine, ich nenne es jetzt immer die Boomer-Familie, die haben in den 60er Jahren dieses Haus gebaut. Die leben bis heute drin, sind super zufrieden. Haben in diesem Interview auch darüber berichtet, wie erschwinglich damals auch Wohneigentum war. Es war für sie auch nicht leicht, aber sie wurden vom Staat sehr stark gefördert und konnten sich so dieses Eigenheim leisten. Die verkaufen ihr Haus jetzt und dann kam genau der Switch zu der heutigen Familie, die sollten für dieses Haus, ich glaube 120 Quadratmeter, 450.000, irgendwo in Norddeutschland war das der Case, bezahlen und die mussten wirklich jeden Cent zusammenkratzen und sie fühlen sich ein bisschen vom Staat im Stich gelassen bei dem ganzen Thema. Also es zeigt für mich halt auch diesen Spagat früher, diese positive Einstellung auch von den beiden älteren Menschen gegen die negative Einstellung der jüngeren Generation heute.
Ich sag mal so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, sage ich jetzt ganz offen, ich mache mir wahrscheinlich auch gleich keine Freunde. Es gibt für mich immer so zwei Lager. Es gibt für mich einmal das Lager, wo ich sage, hey, gute Jobs, also Familie, gute Jobs, haben wirklich auch richtig intensiv gespart, haben ihre, ich sag jetzt mal einen Betrag, weiß ich nicht, ihre 50 bis 100.000 Euro wirklich zusammengespart, haben auch wirklich ein bisschen zurückgesteckt, ne, damit sie halt das Geld sparen können, weil das Ziel vom Eigenheim da ist. Und es ist dann immer noch so weit entfernt, sage ich, kann ich verstehen, dass man so dann so ein bisschen sich enttäuscht fühlt oder vom Staat enttäuscht oder wie auch immer. Was in meinen Augen, da bin ich aber auch ganz offen, nicht geht, ist halt, gibt es bei der alten Generation genauso, aber gerade bei der jungen Generation, dieses Thema, ne, Eigentum will ich auf jeden Fall mal. Kümmere ich mich irgendwie später drum. Jetzt geht es erstmal darum zu reisen und was zu erleben, sonstiges. Nicht falsch verstehen, bin ich voll bei, alles gut. Aber es geht halt nicht alles. Und ich habe oft, je nach Einkommen, aber meistens ist es so, ich habe oft erlebt, dass gerade so die Babyboomer, die auch bei mir in den Gesprächen sitzen, dass die halt wirklich noch sagen, hey, das ist unser Ziel und dafür muss man dann auch einfach mal was tun. Also das ist ein bisschen tricky, aber im Grunde genommen ist es schon wirklich, es ist schon echt übel, was man heutzutage finanziell auf die Beine stellen muss, damit man mal in die eigenen vier Wände kann.
Aber wenn ich jetzt bei dir im Beratungsgespräch sitzen würde und wir irgendwann an den Punkt kommen, dass es echt schwierig werden könnte mit den eigenen vier Wänden, würdest du mir dann sagen, ja, dann geh halt, bleib doch lieber Mieter?
Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn, ich mache das jetzt seit knapp 8 Jahren, hatte ich ein einziges Mal ein Beratungsgespräch und das geht mir schon fast ein bisschen nah, muss ich sagen. Dem musste ich wirklich dem Mann, das war eine sehr spezielle Situation, dem musste ich wirklich sagen, das Thema Eigentum wird in deinem Leben nicht mehr umsetzbar sein. Und das ist eins von nochmal, von echt etlichen hunderten Gesprächen. Also wer möchte, der kann es grundsätzlich auch schaffen. Das möchte ich mal dazu sagen. Aber ich würde auch nicht jedem, der es sich finanziell leisten kann, ins Eigentum zu ziehen, raten, ins Eigentum zu ziehen. Also das Thema Eigentum ist eine hochemotionale Entscheidung. Das ist vielleicht auch nicht immer finanziell, rein finanziell die beste Entscheidung. Aber wenn das sein Ziel ist, dann sofort. Also ich bin absolut pro Eigentum, klar.
Dann mach's doch mal an einem Rechenbeispiel vielleicht konkret. Also ich habe auch die Zahlen wieder aus der Sparda-Studie dabei. Mhm. Zwei-Personen-Haushalt, gemeinsames Nettoeinkommen circa 5.000 Euro und Warmmiete-Vergleichswohnung circa 1.100 Euro, was sie bezahlen. Und die haben ein Eigenkapital von 80.000 Euro. Ist es realistisch erstmal aus deiner Sicht? Sind diese Zahlen auch, deckt sich das mit dem, was du auch so in der Realität erlebst?
Ja, absolut. Das kommt wirklich sehr, sehr gut hin. Also dann wurde schon gut gespart oder halt die Eltern haben dazu geholfen, das muss man ganz klar sagen. Oder wer auch immer, ne? Aber es gab Unterstützung. Aber das mit dem Einkommen, mit dem Alter, mit der Miete vor allen Dingen auch, das kommt schon gut hin. Sprechen jetzt auch nicht von Kölner Innenstadt, ne, 1.100 Euro warm, aber doch, da fällt mir einiges ein, ja, das passt.
Okay, und Kaufobjekt, nehmen wir den Case aus der Sparda-Studie, 360.000, 117 Quadratmeter. Mhm. Würden die beiden, würdest du sagen, kein Problem, die können sich das leisten?
Ja, absolut. Kann ich ja so sagen, ohne es jetzt mal durchgerechnet zu haben. Aber auch da ist dann immer wieder die Frage, ich komme nicht direkt aus Köln, ne? Das ist eine halbe Stunde Autofahrt. 360.000 Euro bei uns, 117 Quadratmeter, sprechen wir definitiv über eine Eigentumswohnung. Also sprechen wir bei mir nicht über ein Einfamilienhaus. Also dieser Traum von eigenen Häuschen mit Garten ist damit noch auf keinen Fall umgesetzt. Und wenn, dann muss man deutlich mehr Geld nochmal reinstecken. Aber die wären finanzierbar, ja, natürlich. Also das kannst du ja runterrechnen, was die an Rate zahlen. Ganz wichtig, auch für alle Zuhörer oder Zuhörerinnen, Warmmiete ist nicht gleich die Rate für die Baufinanzierung. Also ich habe das ganz oft, ich frage, was zahlt ihr denn Miete? Und es kommt immer die Antwort, ich sag mal 1.100 Euro, weiß ich, das ist immer warm gemeint. Wenn ich jetzt aber vergleiche, und darauf willst du ja, glaube ich, hinaus zu sagen, ich zahle 1.100 Euro an die Bank, 1.100 Euro ist die Warmmiete, ist Birnen mit Äpfel vergleichen. Ja? Und da kann man auch ganz klar sagen, ich meine, ich könnte es dir jetzt ausrechnen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn 300 Euro Nebenkosten sind oder so, weiß ich nicht, die Kaltmiete 700, 800 Euro sind, dafür werde ich keine Baufinanzierung in der Höhe bekommen. Das muss man so ganz klar sagen.
Ja, weil du gerade gesagt hast, ja, es wird schwierig mit den 360.000 ein Einfamilienhaus zu bekommen. Wir hatten ja vor einiger Zeit Julia hier bei unserem Podcast, die ja genau darüber berichtet hat, dass sie für 350.000 ein Einfamilienhaus gebaut hat. Wer diesen Case nochmal nachhören will, hört es euch gerne an. Sie hat ein Modulhaus gebaut. Sie hat auch fairerweise auf dem Land, auf dem schwäbischen Land, so will ich es mal formulieren, gebaut. Da ging das auch relativ gut. Aber wie du sagst, sind regional wahnsinnige Unterschiede. Egal, ob du jetzt in Hamburg, München, Köln, Berlin, Speckgürtel lebst, das sind die Immobilienpreise ein Stück weit einfach in einer anderen Liga. Ich glaube, so deutlich kann man das auch sagen. Luca rechnet übrigens gerade nebenbei.
Ja, ich dachte, komm, wenn wir schon einmal dabei sind, ist jetzt ein bisschen off-record, aber wenn ich jetzt mal sage, was haben wir denn hier, 360.000 und sage, wir haben 12% Nebenkosten, ja, also bei mir in der Region wären es 12, Steuer, Notar, Makler, hätten wir 43.000 Euro, dann hätten wir noch um die 320.000 Euro, die wir finanzieren müssten. Annuität von 6, 4% Zinsen angenommen, ja, 2% Tilgung, kann man sich über alles beide jetzt streiten, aber kommen wir auf eine Rate von 1.600 Euro kalt, ja, also wenn es rein um das Finanzielle geht, muss man ja jetzt sogar noch sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jeden Monat meine 1.100 Euro kalt, sage ich jetzt einfach mal, an den Vermieter bezahle, das Geld, was weg ist. Auf der anderen Seite habe ich die 80.000 Euro, die ich vielleicht gewinnbringend anlegen kann. Also meiner Meinung nach kriegt man diese Rechnung in beide Richtungen schön gerechnet, egal wie du es dir angucken möchtest. Deswegen ist es und bleibt für mich ein hochemotionales Thema. Wenn du sagst, ich will die eigenen vier Wände, auch im Blick aufs Alter, weil ich dann eben nicht mehr vom Mietpreis quasi reguliert werde oder beeinflusst werde, ist es machbar, aber nicht halt für 1.100 Euro monatlich.
Ja, also es ist halt wirklich, wie du sagst, eine individuelle Entscheidung. Absolut. Und auch eine hochemotionale Entscheidung. Also will ich das? Will ich wirklich den Traum vom Eigenheim leben? Oder möchte ich, bin ich auch damit zufrieden, mein Leben lang in Miete zu verbringen? Ist ja auch völlig legitim. Also ich bin wesentlich flexibler. Also ich kann mal entscheiden, will ich von Hamburg nach München ziehen, wenn ich es mir leisten kann. Aber was dir halt dadurch fehlt, ist die hohe Individualität im Eigenheim. Also wenn ich jetzt bei uns gucke, wie cool es einfach ist, im Garten zu gestalten, im Haus irgendwie das zu machen, die Wand zu streichen, wie ich es möchte. Also als ich zur Miete gewohnt habe, musste ich ja immer alles absprechen. Was darf ich? Darf ich den Balkon umgestalten? Und jetzt muss ich meine Frau fragen. Und wir müssen das untereinander klären.
Sehr gut. Ja, es ist auch für mich so ein bisschen Ankommen, weißt du, zu sagen, hey, das ist mein eigenes und man wird da auch jahrelang auch Geld und Zeit reinstecken, aber ich steck's halt in meine eigene Immobilie und es ist ein Ankommen, es ist ein Ziel für manche. Wo ich persönlich sehr, sehr anders denke als viele andere, ist dieses Thema Flexibilität. Ich habe nämlich ganz oft Kunden oder selten mal Kunden, machen wir es, ja doch eher, es ist schon seltener geworden, die sagen, ja, es ist uns zu unflexibel. Ganz ehrlich, dann vermiete ich halt die Immobilie. Also da bin ich wirklich eigen, weil dann ziehe ich halt in eine Mietwohnung von München nach Hamburg und vermiete halt die Immobilie. Ja, da muss ich mich ein bisschen drum kümmern, aber eine vermietete Immobilie gibt schlimmere Sachen im Leben. Also das ist auch jedem das Seine wieder, natürlich, aber dieses flexible Thema ist für mich so, ja, hinkt ein bisschen.
Muss man sich natürlich leisten können und also diese Wohnung, also wenn du sagst, Du vermietest die, also du musst ja erstmal auch das Eigenkapital haben, um dir vorher eine Wohnung gekauft zu haben, überhaupt, ne? Also,
ja, gut, dass du es fragst. Mir geht es darum, ich habe meine eigenen vier Wände gekauft.
Aber du musst ja sehr früh dann schon kaufen, im Prinzip, oder? Also wenn du.
Also ich habe dich so verstanden, dass die Argumentation zu sagen, hey, ich ziehe, also hättest du jetzt gesagt, ich ziehe nicht in die eigenen vier Wände, also du kaufst dir nicht das Haus, weil du flexibel bleiben möchtest, dann wäre mein Argument, mach es doch einfach, also so wie du es heute gemacht hast. Mhm. Und wenn du irgendwann weg möchtest, dann verkaufst du dein Haus aber nicht mehr, sondern vermietest es. Das wäre meine Argumentation.
Aber um genau dahin zu kommen, müsste ich ja als junger Mensch schon relativ früh so klar im Kopf sein, dass ich mir, oder auch so viel Eigenkapital haben, dass ich mir diese Wohnung leisten kann. Also angenommen, ich bin jetzt Anfang 20. Mhm. Ich entscheide mich bewusst gegen Miete für einen Kauf einer Wohnung. Wohne da 10 Jahre drin, angenommen in Hamburg, und entscheide dann, okay, nach 10 Jahren, ich möchte jetzt nach München ziehen, dann wäre deine Argumentation, ich gehe jetzt nach München und vermiete diese Wohnung.
Genau.
Das schließt dir aber voraus, dass ich vorher schon so weit gedacht habe, eine Wohnung zu kaufen.
Ja, natürlich. Also meine Argumentation ist quasi wirklich nur einfach gegen diese Thematik zu sagen, soll ich mieten oder kaufen? Nee, ich bleibe bei der Miete, weil ich will flexibel bleiben. Mhm. Wenn du kaufst und dich gegen die Miete entscheidest, bleibst du trotzdem flexibel. Das ist eigentlich nur das,
worauf ich hinaus will.
Gut, dass wir es darüber gesprochen haben.
Ja, aber das ist ja legitim. Also kannst du ja auch mit dem Eigenheim dann doch eine Flexibilität kaufen.
Absolut.
Also genau, nicht nur diese Individualität, von der ich gesprochen habe, sondern dann durchaus diese Unabhängigkeit. Also wenn, dann kannst du ja auch verkaufen. Also ganz ehrlich. Also innerhalb von 10 Jahren, wir haben drüber gesprochen, die Immobilienpreise steigen immer weiter. Also auch da hättest du einen schönen Wertzuwachs generiert nach 10 Jahren.
Wahrscheinlich, ne, so wie es jetzt aussieht. Aber ja, natürlich. Und selbst wenn nicht, also.
Ja, eigentlich wollte ich dich noch fragen, ist Kaufen grundsätzlich die bessere Entscheidung?
Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Also da wäre ich ein schlechter Berater.
Aber ich habe schon so rausgehört. Grundsätzlich würdest du schon sagen, ja.
Es gibt für mich ganz, ganz viele Argumente dafür. Es gibt auch Argumente dagegen. Aber ich wiederhole mich jetzt wirklich, es ist ein emotionales Thema. Wenn es wirklich dein Ziel im Leben ist, dann musst du dich darauf vorbereiten. Dann musst du dir Zeit nehmen. Es kann sein, dass du dich ein bisschen einschränken musst auf ein paar Jahre. Aber dann wirst du, das kann ich dir fast versprechen, zu dem Ziel kommen. Ja, wenn du sagst, ich möchte mein Geld so gewinnbringend wie möglich anlegen und mir geht es rein um die Rendite und sonstiges, dann wirst du am Thema Immobilien auch nicht vorbeikommen. Es kann aber unter Umständen sein, dass du sagst, hey, die Miete, wenn ich selber zur Miete wohne, lohnt sich das für mich mehr, weil ich alle halbe Jahre mal umziehen möchte oder so. Also es gibt Argumente, aber ich habe halt auch für mich eine Entscheidung getroffen, das weißt du, aber das wissen auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber die meisten meiner Kunden sitzen ja nicht bei mir, weil sie sagen, hey Luca, ich finde zur Miete wohnen so geil und ich zahle meinem Vermieter super gerne die Kohle jeden Monat, dann würde ich die ja nicht kennenlernen.
Ja, und guck dir die Statistik in Deutschland an oder europaweit, wir sind sehr weit hinten im Eigentumsquoten-Ranking, also müssten 47,4% sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir sind da sehr weit hinten in Deutschland und andere Länder haben da eine viel höhere Quote. Das heißt, wir sind eigentlich eine Mieternation.
Ja, das ist wirklich so.
Ja. Dann lass uns nochmal vielleicht den Bogen zum Anfang auch spannen. Wir haben ja drüber gesprochen, die Löhne sind gestiegen. Die Erschwinglichkeit ist durchaus ein bisschen mehr da als vor 3 Jahren. Was hat sich in deinen Augen sonst noch verändert jetzt in den letzten 3 Jahren? Ist der Markt besser geworden? Und welchen Tipp würdest du unserer Community mitgeben?
Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Man hat das Gefühl, dass die Kunden und Kundinnen da draußen sich einfach an die Marktsituation gewöhnt haben. Ich glaube, das trifft es am besten. Also hätte ich vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren, ja, vor 3 Jahren ist zu früh, vor 5 Jahren jemandem gesagt, ja, deine monatliche Rate wäre so um die 2000 Euro, da wäre mir vom Stuhl gefallen wahrscheinlich. Also ich habe damals wirklich ja unter 1000 Euro, sonst machen wir es nicht, so nach dem Motto. Und das war damals ja auch unter Umständen vielleicht sogar möglich. Was nicht abbricht am Markt ist, dass die Menschen in Deutschland immer noch das Thema Eigentum als sehr, sehr, sehr wichtiges Ziel oder ein sehr, sehr hohes Ziel bei sich im Leben verankert haben. Das ist auch immer noch so. Und auch die, ich sag mal so, die Kompromisse, die damit eingehen, die werden dann auch eingegangen. So. Mein Tipp ist weiterhin den Markt beobachten, up to date sein, was den Markt angeht. Das ist das eine. Aber auch mit den eigenen Finanzen. Also regelmäßig zu gucken, was kann ich mir leisten? Wie steht das finanziell da? Sich auch gerne mal einzugestehen, hey, ich brauche vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre, wo ich nochmal richtig spare, dann kann ich mir aber, der Hebel ist riesengroß, weil dann kann ich mir wirklich das wünschen, wo ich die nächsten 30 Jahre wohnen möchte, oder 40, 50, als zu sagen, ich mache jetzt ganz, ganz große Abschnitte. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch zu sagen, hey, vielleicht ist das ein bisschen sehr unrealistisch, die 170 Quadratmeter, um mal zu gucken, was ist denn so mein Ziel? Also sehr realistisch da dran zu gehen und dann, wie gesagt, ich durfte schon so viele Leute begleiten, es funktioniert.
Ja, es funktioniert. Also kann ich bestätigen, es kann funktionieren, es funktioniert auch. Und wie gesagt, es ist einfach eine hochindividuelle Entscheidung, auch zu sagen, was habe ich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor? Steht eine Familienplanung an, möchte ich aber vielleicht auch mal ins Ausland ziehen oder so. Das sind alles so Entscheidungen, die einfach da eine Rolle spielen. Ja, geht in euch, sprecht mit eurem Partner, mit eurer Partnerin drüber und dann muss irgendwann eine Entscheidung her, sage ich mal.
Absolut, das stimmt.
Gut, vielen Dank, Luca. Ich glaube, wir werden das Thema in den nächsten Jahren nochmal besprechen. Es ist ja doch interessant, wie sich die Zahlen dann auch entwickeln oder auch nicht entwickeln. Dann hören wir uns im nächsten Monat wieder zu einem anderen Thema.
So machen wir es.
Wir werden auch wieder Zahlen dabei haben, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne 5 Sterne da, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch einen Kommentar, wenn ihr Fragen oder Kritik habt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.